Deutschlandfunk. Das Feature.
Liebes Publikum, okay, herzlich willkommen zu Eternal Russia. Eternal Russia ist ein installativer Parcours mit mehreren Räumen auf unterschiedlichen Etagen, durch die wir uns gemeinsam bewegen werden. Sie sind herzlich eingeladen, sich in jedem Raum alles ganz genau anzugucken, sich frei zu bewegen. Entweder werden Sie per Licht oder Stimme mitgeteilt bekommen, wann Sie einen Raum verlassen können und sich zum nächsten begeben können.
Я стала понимать, что вот этой вот жестких границ между театром, не театром, театром, жизнью, да, они размываются.
Ich habe begriffen, dass es keine Grenzen mehr gibt. Theater und Leben, Theater und Nicht-Theater. Die Grenzen dazwischen verschwimmen immer mehr.
Das, одной стороны, с другой стороны, удивительным образом театрализуется.
Das Leben selbst wird immer theatralischer um uns herum.
Ich bin eine Speiche im Roten Rad. Ich bin eine Speiche im Roten Rad. Ich bin eine Speiche im Roten Rad.
In der Nacht zum 22. August 2017 wurde der Regisseur Kirill Serebrennikow in St. Petersburg festgenommen. Ihm wird Veruntreuung öffentlicher Gelder im Rahmen des Theaterprojekts Plattforma vorgeworfen.
Offener Brief an die Theater. Man darf nicht über neue Vorhaben, neue Stücke, Projekte oder Festivals sprechen, als ob nichts geschehen wäre.
Schon im Mai wurden Serebrennikows Wohnung und das von ihm geleitete Gogol Center durchsucht.
Das erste und wichtigste Thema bei sämtlichen Präsentationen und Pressekonferenzen muss Kirill Serebrennikow sein.
Gegen drei seiner Kollegen läuft ein Strafverfahren. Unter ihnen Alexei Molabrotsky, der seit Mai in Untersuchungshaft ist.
Nur ein Unmensch kann heute noch nach dem Mantra »Ich interessiere mich nicht für Politik« leben.
Checkpoint Dystopie. Marina Davidova und das russische Theater. Ein Hörstück von Julia Solvieva.
25. August 2017. Meine Gesprächspartnerin ist nervös, heiser und übermüdet. Sie heißt Marina Davidova, ist Jahrgang 1966, von Beruf Theaterkritikerin und Chefredakteurin der russischen Zeitschrift Theater. Kirill ist mein Freund und das sage ich mit Stolz. Nicht nur, weil er ein überaus talentierter Mensch und Regisseur und fantastischer Theatermacher ist. Er hat das Gogol Center gegründet. Und das Gogol Center hat die russische Theaterlandschaft verändert. Kirill Serebrennikow und Marina Davidova trennen in diesem Moment 2000 Kilometer und die Freiheit. Er steht in Moskau unter Hausarrest. Marina sitzt in einem Straßencafé in der Fußgängerzone von Hannover. Hier hat sie ihren offenen Brief an Russlands Theaterschaffende verfasst und auf Facebook gestellt.
Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich weiß aber, was man nicht machen darf. Man darf die neue Saison nicht einfach so eröffnen, als ob nichts passiert wäre. Ich bitte die Theater nicht zu schweigen. Ich bitte die Journalisten zu schweigen über die, die schweigen.
Mitten in der Nacht wurde Serebrennikow in St. Petersburg festgenommen und mit einem Kleinbus nach Moskau geschafft. Und das, sagt Marina, ähnelt verblüffend der Festnahme des sowjetischen Regisseurs Vsevolod Meerhold im Jahre 1939, in derselben Stadt, die damals Leningrad hieß. Diese Parallele ist allen klar, die sich in der Geschichte des russischen Theaters auskennen. Die Angst, die jetzt alle Theaterschaffenden in Russland ergriffen hat, macht Marina wütend.
Sie waren maskiert und bewaffnet, als ob sie einen gefährlichen Terroristen festnehmen, der gerade den Winterpalast in die Luft sprengen wollte.
Und dann erzählt sie, woran Serebrennikow zurzeit arbeitet. Oder besser arbeiten würde, wenn er könnte. Proben zu Kleine Tragödien von Puschkin im Gogol Center. Inszenierung einer Oper in Moskau und einer in Stuttgart. Proben zum Ballett Nureyev am Bolschoi-Theater. In St. Petersburg wurde er aus den Dreharbeiten zum Spielfilm Sommer herausgerissen.
Er ist der produktivste Mensch überhaupt. Wie kann so ein Mensch ein Dieb sein? Das ist unglaubwürdig. Hinter der Geschichte steckt der russische Geheimdienst. Das kann sich doch jeder denken.
Der Abend ist schön. Die Menschen sitzen draußen, essen, trinken, lachen. Man möchte alles beiseite schieben und das Hier und Jetzt genießen. Ich erfahre, dass Marina Davidova in Baku geboren wurde. Als Schülerin hat sie Theater gespielt. Sie war schlecht, sagt sie lächelnd. Aber sie konnte sehr gut schreiben und so beschloss sie, Theaterkritikerin zu werden. Schon mit 13 wusste sie, dass sie nach Moskau gehen und dort am renommierten Theaterinstitut GITIS studieren würde. Sie schreibt theaterwissenschaftliche Bücher und Essays für ihre Zeitschrift und andere Publikationen, auch für Theater Heute. Im Januar 2017 hat sie ihr Regiedebüt im Berliner Hau, Hebel am Ufer, gegeben. Außerdem ist sie künstlerische Leiterin des Njet-Festivals in Moskau. Wollen Sie vielleicht zum Njet-Festival nach Moskau kommen? Fragt sie mich zum Abschied. Warum nicht? Wir bleiben in Kontakt.
15. September 2017. Premiere der kleinen Tragödien im Gogol Center. Ohne den Regisseur Serebrennikow. 22. Oktober 2017. Oper Stuttgart. Hänsel und Gretel. Der Regisseur ist nur als Konterfei auf der Bühnenleinwand dabei. 25. Oktober 2017. Moskau. Im Zuge des Prozesses gegen Serebrennikow wird die Abteilungsleiterin des Kulturministeriums der Russischen Föderation, Sofia Apfelbaum, festgenommen und ebenfalls unter Hausarrest gestellt. 9. November 2017. Das Basmani-Gericht in Moskau verfügt die Beschlagnahme von Serebrennikows Eigentum.
Im November 2017 schreibt Marina auf Facebook an Kirill Serebrennikow:
Manchmal denke ich, das alles passiert nicht mit uns. Ich beschreibe nicht unser Leben, sondern irgendwelche weit entfernten Ereignisse. Nein, anders. Mir ist, als sei die Vergangenheit zähflüssig und um uns herum erstarrt wie Lava. Du kannst die Hand ausstrecken und ihre raue, kalte Oberfläche ertasten.
Marina Davidovas erstes Stück heißt Eternal Russia, ewiges Russland. Ein Knabe in altmodischer Schuluniform sitzt auf einem Schaukelpferd. Ein Mädchen im Schulkleid mit weißer Schürze steht vor einer festlich gedeckten Tafel. Edles Porzellan, Silberbesteck, Damast. An der Wand hängt Nikolaus II. Links von ihm der doppelköpfige Adler. Rechts Ikonen in prächtigen Rahmen. Auf Podesten Frauenfiguren und Frauenbüsten. Man ahnt nichts Gutes. Eine der Skulpturen geht zu Boden. Die festliche Tafel mitsamt Goldrandgeschirr beginnt zu wackeln. Das Publikum sucht den Ausgang durch dunkle Korridore. Eine Treppe führt nach unten in einen Raum mit zwei Reihen rot gestrichener Bänke. Auf der Leinwand erscheint ein Mann in Schwarz.
Kennen Sie Fürst Dmitri Galizin? Mitte des 18. Jahrhunderts wollten er und seine Mitstreiter Russland in eine konstitutionelle Monarchie überführen. Was glauben Sie? Ist Ihnen das gelungen? Natürlich nicht. Weil die Bevölkerung Russlands damals nur aus Sklaven, respektive Leibeigenen, bestand. Nicht nur die Bauern, sondern auch die Adligen, die dem Zaren dienten, waren Leibeigene.
Vom 18. Jahrhundert aus beginnt Marina, die Spirale des ewigen Russlands abzuwickeln. Der Parcours besteht aus 7 Szenen. Er führt durch 4 Epochen und 3 Utopien dieser Epochen. Das Zarenreich und die Sozialrevolutionäre. Russland nach der Oktoberrevolution und die künstlerische Avantgarde. Stalins Sowjetunion und die sexuelle Revolution Anfang der 20er Jahre. die Gegenwart. Der Erzähler ist ein alter Ego Davidovas, ein Vertreter der russischen Intelligenzia, der dem Publikum seine Erkenntnis aus der Geschichte verkündet.
Sie fragen, was uns zur Revolution bewegt hat. Ich antworte, ein Schuldkomplex. Genau wie ihn westeuropäische Intellektuelle heutzutage in Bezug auf kolonialisierte Länder erleben. Aber diese Bauern waren mein Volk. Arm, leidend und gedemütigt. Wir wollten Teil dieses Volkes werden, wollten uns in diesem Volk wiederfinden. Wir dachten, es ist möglich, das Volk aufzuklären und gleichzeitig von ihm zu lernen.
In der dritten Szene, nach der Revolution, liegt das Familiengeschirr in Scherben. Leere Bilderrahmen, auf der Tafel ein Holzklotz, unter dem Tisch eine Leiche, das Mädchen in zerrissenem Kleid. Der Wunsch nach Veränderung, gespeist durch die permanenten Schuldgefühle gegenüber dem eigenen Volk, das Streben nach Bürgerrechten, nach einem besseren, würdevolleren Leben für alle, verläuft jedes Mal im Sande, bis alles im Oktober 1917 in ein Desaster mündet.
Die Revolution der Intelligenzia wurde zu einer Revolution der Dämonen. Ein Großteil jenes Volkes, mit dem wir uns vereinigen und verbrüdern wollten, hat sich in Dämonen verwandelt. Das von uns vergötterte Volk, für das man uns erschossen und in die Verbannung geschickt hat, zog mordend und plündernd durch das Land, um danach wieder in Knechtschaft zu fallen.
Eternal Russia ist ein Stück über die Unmöglichkeit, diese Matrix zu verlassen. Man kommt nicht heraus. Man wird wie von einem Magneten in diese Matrix gezogen. Man dreht sich im Kreis. Zuerst denkt man, alles verändert sich und lässt sich von irgendwelchen Ideen mitreißen. Doch dann gelangt man immer wieder an denselben Punkt.
2012 ist dieser Punkt wieder erreicht. Wieder ist eine kurze Zeit der Hoffnung vorbei. Die Moskauer Künstler und Intellektuellen nehmen am Leichenschmaus teil. We need to clean the space. Please leave Eternal Russia. Exit to
Utopia 2. Moskau, ein Café. An einem Tisch voller Tassen, Zettel und Mobiltelefone sitzen Marina und zwei Männer. Es geht um einen Artikel für ihre Zeitschrift. Thema: Theater und Politik zur Amtszeit von Medvedev 2008 bis 2012.
Wir müssen klarstellen, dass wir noch 2011 in einer völlig anderen Epoche lebten. Dass es in unserer ganzen Geschichte nur wenige Jahre gab, in denen die Machthaber sich für moderne Kunst und für modernes Theater einsetzten. Und Medvedev gehört dazu, egal was man sonst von dem Mann hält.
Damals fand man den Westen noch schick. Und Modernisierung kommt ja als Parole immer gut.
Ja, das alte Lied. Alle Veränderungen kommen von oben, gute und schlechte. Selbst die Perestroika kam von oben. Auch hier hieß es Modernisierung. In der Industrie, der Wissenschaft, der Wirtschaft.
Und 2008 wurde Avdejev Kulturminister und wollte die Kulturszene modernisieren. Mit viel Geld für internationalen Kulturaustausch.
Kein Wunder, der Mann kannte sich aus. War Avdejev nicht vorher Botschafter in Paris und Monaco?
Ja. Und da merkten unsere Hierarchen dann auch, dass im Theater die Zeit stehen geblieben war. Seit 1975.
Ach, seit 55.
Die brauchten Leute, die Modernisierung im Theater wagen. Leute wie Kirill Serebrennikov. Es war eine Zeit unglaublicher Freiheit.
Die Jahre unter Jelzin waren allerdings noch freier. Bloß das Theater war dann noch schrecklich langweilig.
Die Blütezeit des Theaters hatte ja nicht direkt mit politischen Freiheiten zu tun, sondern damit, dass die Menschen zu ein bisschen Geld gekommen waren und zu reisen anfingen. Und dann gab es auf einmal in Moskau mehr Festivals als in Berlin und Paris zusammen.
Aber bei der Ernennung von Serebrennikov zum künstlerischen Leiter des Gogol ging es nicht bloß um Modernisierung. Man wollte auch den bürgerlichen Ungehorsam auf eine ästhetische Ebene verlagern. Damit die Moskauer Hipster nicht länger zum Demonstrieren auf dem Balotneuer Platz gingen, sondern sich im Gogol-Center abreagierten.
Da bin ich mir nicht sicher.
Jedenfalls konnten da die verschiedenen Gesellschaftsgruppen noch miteinander reden. Danach kam, was man als kalten Bürgerkrieg bezeichnen kann.
Für mich ist besonders wichtig, welche Beziehung die politischen Eliten zur zeitgenössischen Kultur entwickeln. Der Faschismus, jeglicher Faschismus, fängt an mit dem Hass auf die moderne Kunst und Kultur. Danach beginnt man schlecht über Homosexuelle und Juden zu sprechen. Früher oder später, aber genau so läuft das.
In Papieren aus Medvedevs Zeit findet sich oft das Wort Innovation.
Seit 2012 schreibt man stattdessen Tradition.
Der Rückschlag zeigte sich im Winter 2011-2012, als klar wurde, dass Putin wieder an die Macht kommt. Die Proteste dagegen endeten mit dem berüchtigten Bolotnaja-Prozess. Nach einer brutal niedergeschlagenen Demonstration wurden mehrere Teilnehmer verhaftet. Einige bekamen Gefängnisstrafen, das heißt 2 bis 3 Jahre Strafkolonie. Später folgten außenpolitische Schritte. Die Annexion der Krim, der Krieg in der Ostukraine und die ganze patriotische Gesinnung. Außerdem kam es im Innern zu einer konservativen Wende, besonders in Kultur und Kunst, als Wladimir Medinsky Kulturminister wurde. Er gehört dem sehr konservativen Teil des russischen Politik-Establishments an. Diese Leute bekommen die Krätze, wenn sie den Ausdruck moderne Kunst auch nur hören. Verstehen Sie? Das ist wie ein Lackmustest. Als sie an die Macht kamen, wollten sie alle progressiven Projekte beenden. Allerdings ließ sich das nicht sofort umsetzen. Also fingen sie an, sämtliche fortschrittliche Institutionen zu schikanieren. Auch meine Zeitschrift Theater war ihnen ein Dorn im Auge. Sie wollten, dass sie nicht mehr erscheint. Auf diese Weise gehen sie gegen die sogenannten Modernisierer im Kreml vor. Der Kreml ist nicht so homogen, wie man vielleicht annehmen könnte. Auch dort gibt es Menschen, die für Modernisierung eintreten.
Они, конечно, мечтают об изоляции России. Для них Запад – это так называемая гей-Европа.
Vorherrschend, aber sind die Kräfte, deren Ziel die Abschottung ist, die gegen den Westen sind. Westen ist für sie gay-Europa. Sie wiederholen das, was man unter Stalin oder zu Brezhnevs Zeiten gesagt hat. Sie betrachten alle Politiker, die während der Ära Medvedev Kunst und Theater unterstützten, als Feinde. Die Konservativen kontrollieren fast alles, zum Beispiel so gut wie sämtliche Medien. Und wir haben schon viele Opfer dieses Kampfes zu beklagen. Kirill Serebrennikov ist eines davon.
Wir treffen uns im herbstlichen Moskau wieder, beim Njet-Festival, dem Festival des neuen europäischen Theaters. Das Programm ist vielseitig. Regisseure wie Boris Nikitin aus Basel oder Dimitrios Papaioannou aus Athen zeigen ihre Inszenierungen. Das Moskauer Publikum soll neue, frische Namen und Produktionen kennenlernen. Es ist das einzige große Festival in Russland, das ohne öffentliche Gelder finanziert wird. Hauptsponsor ist die Michail Prokhorov Stiftung, die auch Davidovas Zeitschrift Theater unterstützt. Weder die Atmosphäre des Festivals noch die Gesichter im Publikum lassen an Autoritarismus, Zensur und Verfolgung denken. Aber dieses Phänomen hat Marina Davidova schon 2012 in ihrem Artikel »Der gewöhnliche Faschismus« für Theater heute beschrieben.
Das heutige Russland passt in keine Schublade. Die Regeln des Gemeinwesens sind weder die einer reinen Diktatur noch die einer westlichen Demokratie. Es handelt sich weder um Totalitarismus, noch um Fundamentalismus, noch um eine offene Gesellschaft. Es ist das eine und das andere und auch alles zugleich. Das Land gleicht einer Patchwork-Decke.
Schon damals hat Marina in ihrem Artikel die von den Machthabern definierten Feinde der Gesellschaft benannt.
Kuratoren, die sich für blasphemische Ausstellungen hergeben.
Regisseure, die klassische Werke verhöhnen.
Homosexuelle.
Ausländer.
Mit dem Beginn von Serebrennikovs Prozess im Herbst 2017 ist eines klar geworden. Keiner wird verschont bleiben. Auch die nicht, die wie Kirill Serebrennikov eine staatliche Förderung bekommen, aber, so sieht es Marina, nicht den Machthabern dienen und sich nicht um ihr Image scheren. Wieder wird in privaten und virtuellen Welten über die Beziehung zwischen Künstlern und Machtelite diskutiert. Ohne staatliche Förderung werde kein Theater überleben, meint Davidova. Aber wichtig sei, dass die Künstler keinen Lobgesang auf die Mächtigen anstimmen. Davidovas Zeitschrift Theater wird zwar nicht staatlich gefördert, aber ihr Herausgeber ist die Russische Vereinigung der Theaterschaffenden. Und deren Vorsitzender ist Mitglied der Partei Vereintes Russland. Er gehörte bei der Präsidentschaftswahl 2012 zu Putins Vertrauten. Das ist kein Kompromiss, sagt Davidova. Das sind die aktuellen Lebensbedingungen. Ich schreibe in meiner Zeitschrift, was ich denke, und nicht das, was von mir verlangt wird. Aber die Patchwork-Decke des Machbaren wird immer grauer.
Ich fühle mich wie eine Untergrundkämpferin. Wir schreiben uns nicht mehr auf Messenger, weil es Gerüchte gibt, dass Messenger ausspioniert wird. Auch am Telefon sollte man besser nicht über potenziell gefährliche Themen sprechen. Am besten verwendet man Telegram. Wenn man mir das vor 3 Jahren gesagt hätte, ich schreibe doch über das Theater, über Mise en Scène, das ist doch absolut harmlos.
Unser Gespräch findet diesmal bei Marina zu Hause statt, in der Nähe der Metro Avtozavodskaja. Das Arbeitszimmer ist mit Büchern vollgestopft. Ihr Mann ist Universitätsprofessor. Religion ist sein Forschungsgebiet. Ihr Sohn macht in diesem Jahr Abitur.
Ich weiß, dass es im Kulturministerium eine Abteilung gibt, in der Leute sitzen, die Facebook durchstöbern und schauen, wer da aktiv ist, wen sie dafür gefährlich halten. Aber ich habe nichts zu verlieren. Ich stehe schon lange auf der Liste. Egal, was ich noch sage, ich kann meine Lage nicht weiter verschlimmern.
Im November 2017 tauchten im Netz geheime Dossiers aus dem Kulturministerium auf. Kurz bevor in St. Petersburg das staatlich geförderte Kulturforum stattfinden sollte.
Menschen, die heute im Bereich Kultur das Sagen haben, agieren mit KGB-Methoden. Die sind sehr schlau. Habt ihr die Sache mit den Dossiers mitbekommen? Wie gehen wir damit um?
Am liebsten würde ich ein Stück schreiben. Etwa so. Das Arbeitszimmer des stellvertretenden Kulturministers.
Ein dicker Teppich, dunkle Samtportieren, ein geräumiger Schreibtisch mit Papierstapeln darauf. Rechts ein Familienfoto, Frau und 2 Kinder. Links ein Glas Tee in einem Teeglashalter der 60er Jahre in Sputnikform. Der stellvertretende Kulturminister nimmt einen Schluck Tee, verzieht das Gesicht und öffnet einen Briefumschlag.
An den stellvertretenden Kulturminister der Russischen Föderation, Avi Jurawski.
Sehr geehrte Kollegen, als Zusatz zum Dienstschreiben vom 31.03.2017 und vom 5.04.2017 übersende ich Ihnen eine Liste mit Personen, deren Einladung zum 6. St. Petersburger Internationalen Kulturforum 2017 als unerwünscht betrachtet wird.
Hochachtungsvoll der erste stellvertretende Kulturminister W.W. Aristarchow.
Anlage 1.
Die Einladung folgender Personen zum 6. Internationalen St. Petersburger Kulturforum ist unerwünscht. Erstens Krimov D.A. Zweitens Serebrennikov K.S. Drittens Vasiljev A.A. Viertens Doljanski R.P.
Doljen.
Per Hand vermerkt, ohne Nummer.
Maguchi.
Ohne Nummer.
Dokument C. Auszüge. Die Sektion Theater. Dossiers bitte.
Krimov D.A., Nummer 72 in der Gesamttabelle. Inszenierung mit eigenen Worten nach Gogols Die toten Seelen. Das Stück missbraucht auf sarkastische und verspottende Art Gogols Figuren.
Zweitens Serebrennikov Kirill, Nummer 73 in der Tabelle.
Seine Tätigkeit als Regisseur und Kulturmanager fördert die Auflösung der traditionsreichen geistig-moralischen Werte Russlands.
Vasiljev Anatoli.
Er neigt zu Kunstformen, die depressive Weltbilder transportieren. Inszenierung 6 Personen suchen einen Autor. Video. Minute 6:19. Vulgäre Körperbewegungen, die homosexuelle Beziehungen abbilden. Minute 1:35. Darstellung von Geschlechtsverkehr. Inszenierung Medea. Frau ruft schwer verständliche Laute. Danach fängt sie an, sich auszuziehen und schreit weiter.
Super Realsatire. Leider zu wahr, um lustig zu sein.
Willst du das kommentieren, Marina? Ein Grußwort an die Szene.
Auf Facebook, das lesen garantiert alle.
Morgen wird in St. Petersburg das Kulturforum eröffnet, das vom Kulturministerium organisiert wurde. Und ich sehe die Themen und die Namen der anständigen Leute dort. Ich will sie nicht beeinflussen. Ich will nur bescheiden fragen, wollen Sie dort tatsächlich über das postdramatische Theater, über Mise en Scène, über Feinheiten des Museumswesens sprechen? Ich glaube, wir haben nur ein Thema, das Misstrauen gegenüber dem Kulturministerium. Wegen dieser Atmosphäre der Angst, die heutzutage in der Kulturszene und insbesondere im Theater herrscht.
Marina schaut auf die Uhr. Draußen herrscht Dämmerlicht. Novemberwetter in Moskau. Bis der Schnee alles zudeckt.
Bis ich mundtot gemacht werde, werde ich sprechen und schreiben. Das ist das Einzige, was ich kann. Wenn man nicht schreibt und spricht, wird es noch schlimmer.
Единственное, чего боятся наши оппоненты, это именно гласность. Им гораздо проще действовать как вампирам, знаете, они боятся.
Und unsere Elite, sie sind wie Vampire, haben Angst vor Licht und Sonne. Sie bekommen Angst, wenn du offen über etwas sprichst. Sie wollen, dass alles unter Verschluss bleibt. Deshalb muss man immer wieder dasselbe sagen, es 200 Mal wiederholen, damit endlich Klarheit geschaffen wird.
Aber lass uns jetzt ins Theater gehen, sagt sie dann. Einer meiner Freunde hat eine tolle Oper geschrieben.
9. Dezember 2017, Bolschoi-Theater. Premiere des Balletts Nureyev. Inszenierung Kirill Serebrennikov. 13. Dezember 2017, Rom. Verleihung des Europäischen Theaterpreises an Kirill Serebrennikov. Marina Davidova nimmt den Preis entgegen und hält eine Laudatio.
Am 1. Januar 2018 schreibt Marina auf Facebook:
Zum ersten Mal haben Bekannte, Freunde und meine Nächsten sich und mir nicht nur Gesundheit und Glück gewünscht, sondern Freiheit. Das ist das wichtigste Wort des Jahres. Wir wünschen politische Freiheit für die, die sie brauchen. Wir wünschen physische Freiheit für die, die hinter Gittern sind. Emotionale Freiheit für die, die Angst haben. Seelische Freiheit, Schaffensfreiheit, intellektuelle Freiheit. Wir haben gelernt, wie vielfältig die Unfreiheiten sein können. Wir haben gelernt, dass der Mensch hinter Gittern viel freier sein kann als der, der in besseren Kreisen willkommen ist. Frei zu sein ist gefährlich, aber es ist das Einzige, wonach man streben sollte. Ich wünsche meinen Freunden Kirill Serebrennikov, Alexei Malabrotsky und Sofia Apfelbaum, Freiheit.
16. Januar 2018, Basmani-Gericht. Prozesstag gegen Serebrennikov und andere. Die Theaterkritikerin Marina Davidova wird des Saales verwiesen. Sie habe laut gelacht. Das Gericht entscheidet, dass Serebrennikov bis zum 19. April 2018 weiter unter Hausarrest steht. Alexei Malabrotsky bleibt in Untersuchungshaft. 20. Januar 2018. Die neue Ausgabe der Zeitschrift Theater ist da. Darin geht es unter anderem um Serebrennikovs Theaterprojekt Plattforma und die Stücke, die dort inszeniert wurden.
Wir haben alle Theaterstücke beschrieben, alle Kritiken gesammelt, alle Plakate, Fotos.
Damit keiner bei Gericht sagen kann, die Stücke wurden nicht realisiert und das Geld wurde veruntreut.
Wir haben Beweismaterial zur Entlastung Serebrennikovs und seiner Kollegen zusammengetragen.
Aber wen interessiert das?
Artists are at risk, artists are in prison, artists as enemies of the state. This is 2018, and we see non-conformist artists, writers, theater makers, and curators being hunted down, persecuted, arrested, or simply drained out of money. That happens in Turkey, in Russia, but not only. You might have heard about that in Turkey and Russia, but there's more to it. And there's very alarming things going on right now in Europe.
3. Februar 2018. Thalia Theater, Hamburg. Marina Davidova nimmt an der Podiumsdiskussion Artists at Risk teil.
In Russia we had the same question.
Zusammen mit Asli Erdogan, Oliver Friljic, Necati Üsiri und Yeşim Özay Gülen debattiert sie, was man gegen den politischen Terror tun kann und wie Kunstschaffende in Europa politisch zusammenarbeiten können.
We need to create a very, very strong international network and support each other, because if within one country we will lose, in many countries we will lose. But as an international community, we are really very strong.
Marina schlägt vor, so etwas wie eine Internationale der Künstler zu gründen.
Wir sind in der Minderheit. Wir sind eine verfolgte Minderheit. Aber wenn wir uns international zusammenschließen, könnten wir vielleicht etwas bewirken.
Künstler auf der ganzen Welt haben sich mit Serebrennikow solidarisiert. Nur wenige haben sich nicht an den Protesten beteiligt, um die Beziehungen zu den russischen Behörden nicht zu gefährden und weiter zu staatlich finanzierten Festivals eingeladen zu werden.
Es wäre ratsam, sich darüber zu informieren, was das für ein Festival ist, zu dem man eingeladen ist. Was machen diejenigen, die dieses Festival organisieren? Welche Briefe haben sie unterschrieben? Welche politische Haltung nehmen sie in der Öffentlichkeit ein? Wenn der Leiter eines Theaters oder Festivals offen den Kurs der Regierung unterstützt und daraufhin ein üppiges Budget für ein Festival bekommt und von diesem Geld dann einen modernen deutschen Regisseur einlädt, der für das Geld ein mutiges Stück über den Schrecken des Totalitarismus aufführt, ist das ein Paradox. Diese Person hat sich das Recht erkauft, dich einzuladen, und damit kauft sie auch dich. Formal kämpfst du gegen die Ideen des Totalitarismus, aber de facto unterstützt du dieses Regime. Das ändert sich erst, wenn ein Luc Percival, ein Heiner Goebbels oder ein Thomas Ostermeier einem Festival eine Absage erteilt, das von so einer Person geleitet wird. Sie müssen sagen, ich komme nicht, ganz egal, wie hoch die Gage ist.
February 2018. Kirill Serebrennikows Mutter ist gestorben. February 2018. Wieder eine Anhörung in Sachen Serebrennikow und Kollegen. Alles bleibt beim Alten.
February 2018. Berlin. Wiederaufnahme von Eternal Russia im Hebel am Ufer. Endlich sind wir auf der Eternal Russia-Spirale in der Gegenwart angekommen. 2018, 101 Jahre nach der Oktoberrevolution. Ein trashiges Durch- und Miteinander. Die Frauenfiguren tragen nun rosa Bikinis mit Georgiev-Band am Höschen, aktuelles Symbol für den neuen russischen Patriotismus. Das Stalin-Bild aus der Szene davor hat ein Doppelporträt ersetzt, eine monströse Spielkarte, Zar Nikolaus II. Und Stalin. Anstelle der Porträts berühmter russischer Persönlichkeiten aus der ersten Szene prangen nun 36 Konterfeis einer Person, die beeindruckende Ähnlichkeit mit Putin hat.
Das ist nicht Putin. Das ist der Künstler Mamushev Manro, der sich in Putin verwandelt. Ich mag dieses Werk sehr. Eine multiplizierte Person wie bei Andy Warhol.
In 4 Tagen, am 18. März 2018, soll in Russland wieder ein Präsident gewählt werden.
Das ist reine Formsache, diese Wahl. Alles ist vorhersehbar. Ich werde an dieser Farce nicht teilnehmen. So etwas mache ich nicht.
April 2018. Kirill Serebrennikow bekommt den renommiertesten Theaterpreis Russlands, Solotaja Maska, die Goldene Maske, für seine Inszenierung Tschatski an der Moskauer Helikon-Oper. Der Preis wird an seine Vertreter übergeben. April 2018. Basmani-Gericht. Die nächste Anhörung in Sachen Serebrennikow und Kollegen.
Es regnet in Strömen. Der Wind wechselt plötzlich die Richtung und ich bin sofort völlig durchnässt. Schon 40 Minuten stehe ich vor dem Eingang des Basmani-Gerichts. Wie lange noch? Aus der Entfernung sehe ich Marina Davidova. Sie wird gerade eingelassen. Irgendwann bin auch ich an der Reihe. Ich ziehe mein Mobiltelefon aus der Tasche und mache ein erstes Foto im Gerichtsgebäude. Das ist nicht erlaubt, ruft mir eine Beamtin zu. Ich schaue ihr ins Gesicht. Ja, gut, antworte ich höflich lächelnd. Statt meinen Kopf zu senken, statt mich unsichtbar zu machen, wie ich es aus meiner Kindheit und Jugend kenne. Im zweiten Stock entdecke ich in der Menschenmenge viele bekannte Gesichter aus der Kulturszene. Alle haben ihre Mobiltelefone gezückt. Gleich werden die Beschuldigten in den Saal geführt. Auch ich ziehe mein Telefon wieder aus der Tasche. Der Saal ist zu klein, deshalb werden viele über Bildschirme auf dem Flur die Geschehnisse verfolgen. Plötzlich taucht die Beamtin vor mir auf, die mich schon am Eingang verwarnt hat. Ich sehe, Sie machen Bilder. Gehen Sie mit mir nach unten. Niemand nimmt Notiz von mir. Kommen Sie mit nach unten, wiederholt die Beamtin. Ich folge ihr. Unten schreibt sie in einem kleinen Dienstzimmer ewig an einem Protokoll. Ihre Schrift ist schön und gerade, wie bei einer Achtklässlerin, die jede Woche einen Aufsatz verfasst. Anschließend schreibt sie die Namen zweier Zeugen in das Protokoll. Und wo sind diese Zeugen, möchte ich wissen? Hier. Die Beamtin deutet auf zwei gelangweilte, uniformierte Männer, die vor den Überwachungsbildschirmen sitzen. Sie dürfen das Gebäude nicht mehr betreten, beschließt die Beamtin. Ich flüchte in ein Café und verfolge via Facebook, was die anderen im Gerichtssaal zum Prozessverlauf schreiben. Gegen 20 Uhr stehe ich wieder vor dem Eingang des Gerichtsgebäudes, um Marina nicht zu verpassen. Sie nickt mir flüchtig zu. Zusammen gehen wir zur nächsten Metrostation. Sie ist schweigsam, abwesend. Lass uns morgen telefonieren, sagt sie. Am nächsten Morgen nimmt sie nicht ab, reagiert nicht auf meine Nachrichten. Irgendwann erwische ich sie doch. Nein, sie hat keine Lust. Sie möchte sich mit niemandem treffen. Sie will mit niemandem über gestern sprechen. Sie möchte im Bett bleiben. Den ganzen Tag, ja, vielleicht arbeiten. Nichts hat sich verändert, nichts, sagt sie dann. Alle Hoffnungen sind zerstört. Mir fällt auf, dass Molabrotsky jedes Mal schlechter aussieht. Sie bringen ihn um. Nein, es hat keinen Sinn, immer wieder darüber zu reden.
25. April 2018. Die öffentlichen Proteste bewirken doch etwas. Die Ermittlungskommission ersucht das Basmani-Gericht, Alexei Molabrotsky wegen seines schlechten Gesundheitszustandes aus dem Untersuchungsgefängnis zu entlassen und unter Hausarrest zu stellen. 26. April 2018. Das Gericht lehnt das Gesuch ab.
Natürlich wollen sie die Menschen auch psychisch brechen. Das ist so, als ob man jemanden, der todkrank ist, sagt, wir haben eine falsche Diagnose gestellt. Und etwas später heißt es dann, die Diagnose war doch nicht falsch. Das ist seelische Folter, das ist ganz klar. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Ein Zeichen, dass der Prozess kein gutes Ende nehmen wird.
Marinas Stück endet damit, dass das Publikum sich wieder am Eingang zu den Eternal Russia-Räumen versammelt. Der Eingang ist gleichzeitig der Ausweg aus der Eternal Russia-Spirale. Europa wäre ein Ausweg aus der endlosen Spirale, die die russische Geschichte darstellt. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, meint Davidova. Im April 2018 ist ihr Buch Kultur Zero erschienen. Ich habe es bei unserem Treffen am 5. Mai dabei. Der erste Essay darin trägt den Titel Europa, eine Liebeserklärung.
Ich bestehe darauf, dass Europa kein geografischer, sondern ein mentaler Begriff ist. Das ist meine Liebeserklärung, und zwar nicht an den politischen oder geografischen Raum, sondern an einige humanistische Grundprinzipien, die in Europa Ende der 1960er Jahre entstanden sind.
Um das Verschwinden dieses Europas, um den Rechtsruck in vielen Ländern und um die Schuld der Intellektuellen geht es im Stück Rückkehr nach Reims von Thomas Ostermeier, das wir in der Berliner Schaubühne zusammen anschauen. Vorlage ist das gleichnamige Buch des französischen Soziologen und Philosophen Didier Eribon. Marina und ich sitzen auf weit voneinander entfernten Plätzen. Ich sehe aber, wie konzentriert sie zu Beginn des Stückes ist und wie sie sich gegen Ende gelangweilt in Sessel zurücklehnt. Lass uns morgen darüber sprechen. Nach dem Theater schaue ich mir Videos von den Anti-Putin-Demonstrationen in Moskau und St. Petersburg an. Motto: Putin ist kein Zar. Ich sehe, wie brutal die Polizei vorgeht. Es sind junge Menschen, die Generation der 20-Jährigen, die gegen das Regime protestieren. Und ein Mädchen schreit: Bitte, schlagen Sie uns nicht.
You send me all the contacts, huh?
Of the two guys.
Am nächsten Morgen treffen wir uns im Literaturhaus. Das Gespräch zwischen Marina und der Dramaturgin des Hamburger Thalia-Theaters, Julia Lorte, dreht sich um die künftige Zusammenarbeit. Das neue Stück von Davidova, Checkpoint Woodstock, steht schon auf dem Spielplan. Nun werden die endgültigen Probentermine festgelegt. Die Dramaturgin verabschiedet sich und wir tauschen uns über Eribon und die gestrige Theaterproduktion aus.
Der Hauptgedanke von Eribon ist, dass die Intellektuellen die Interessen der Arbeiterklasse verraten haben und die Arbeiterklasse sich deshalb von ihnen abgewandt hat und nun die Rechten wählt. Ja, wenn Eribon will, dass man sich ausschließlich um die Arbeiter kümmert, dann soll er mal nach Russland kommen und schauen, was für Konsequenzen das hat. Das ist ein Weg zum Faschismus, und zwar ein sehr kurzer Weg.
Intellektuelle mit Eternal Russia-Background meinen zu wissen, wohin ihr Schuldkomplex gegenüber dem Volk geführt hat. Zum Totalitarismus. Davidova setzt diese bitteren Erfahrungen in den aktuellen europäischen Kontext. Und überhaupt, sagt sie, wer redet heute noch von Arbeiterklasse? Das ist doch Terminologie aus den 1960er Jahren. Ihr kommt wieder die Patchwork-Decke in den Sinn.
Ein Teil der Bevölkerung in Russland lebt im 21. Jahrhundert. Ein weiterer Teil im 20. oder im 19. Jahrhundert und ein dritter Teil im Mittelalter. Damit meine ich Tschetschenien und seine Scharia-Gesetze. Ich meine Frauen, die keine Rechte haben, denen die Klitoris beschnitten wird, die als junge Mädchen zwangsverheiratet und wie Tiere verkauft werden. Doch wenn man nach Moskau kommt und in irgendein Hipster-Café geht, sitzen dort junge Leute mit ihrem iPhone 10 und diskutieren über die Notwendigkeit der Transgender-Toilette. Wie können so verschiedene Welten friedlich koexistieren? Früher war es so: keinerlei Rechte in Afghanistan und in Europa Rechte für alle. Schon bald werden in einem Land nicht nur verschiedene Bevölkerungsschichten, sondern verschiedene Epochen nebeneinander existieren. Es wird wohl unmöglich sein, alle Teile der Gesellschaft dazu zu zwingen, nach gleichen Regeln zu leben.
Aber das klingt doch nach einer Dystopie, nach einem Krieg, in dem jeder gegen jeden kämpft. Wir müssen etwas tun gegen Anti-Utopien, meint Marina. Wir müssen einen Konsens finden. Das ist die Aufgabe von Intellektuellen und Politik. Und man braucht einen klaren Blick in die Vergangenheit. Deshalb widmet sie ihr nächstes Stück, Checkpoint Woodstock, am Hamburger Thalia Theater, ihrem Lieblingsjahr, 1968. Sie betrachtet die damalige Zeit in West- und Osteuropa als ideelle Fundgrube für die nächsten 50 Jahre und als Schlüssel zur Lösung der heutigen europäischen Krise.
9. Mai 2018, Cannes, Im Auditorium Louis Lumière wird Serebrennikows neuer Film Sommer gezeigt. 10. Mai 2018. Wieder Verhandlung über Serebrennikow und Kollegen. Das Gericht entscheidet erneut, Alexei Molabrotsky in Untersuchungshaft zu belassen.
Während der Verkündung des Gerichtsbeschlusses muss Alexei stehen. Er fasst sich mit der rechten Hand an die Brust.
Der Notarzt kommt. Alexei wird die Treppe heruntergeführt. Halt dich fest, ruft ihm seine Frau zu.
10. Mai, abends. Alexei Molabrotsky wird in das Krankenhaus Nummer 20 eingeliefert.
Selbst auf der Intensivstation bleibt er mit Handschellen fixiert. All diese Details muss man unbedingt schriftlich festhalten.
14. Mai 2018. Alexei Molabrotsky wird aus der Untersuchungshaft entlassen.
Die nächste Verhandlung findet am 18. Juli statt. Direkt zum Ende der Fußball-Weltmeisterschaft.
Bis dahin können wir aufatmen.
Schön wär's.
14. Mai 2018. Der ukrainische Regisseur Aljek Sentsov, der in Russland wegen Terrorismus zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt worden ist, tritt in einen unbefristeten Hungerstreik. 26. Mai 2018. Marina Davidova veröffentlicht den Text Rettet Aljek Sentsov auf Facebook.
Repost, please.
Save Aljek Sentsov.
30. Tag seines Hungerstreiks.
35. Tag seines Hungerstreiks.
40. Tag. 41. 42. 45. 47. 67. Tag. 85. Tag.
Save Aljek Sentsov.
Sonne, grün, Obstbäume. Vielleicht eine Datsche bei Moskau. Irgendein Ort, wo die Gedanken frei schweifen können. Marina sitzt mit ihrem Laptop an einem großen Esstisch auf einer Wiese. Zwei Männer spielen Federball.
Jeder kann frei sein.
Jeder ist verantwortlich für seine Freiheit.
Jeder hat das Recht, eine Persönlichkeit zu sein.
Jeder hat das Recht, Fehler zu machen.
Einer der Männer lässt seinen Schläger sinken. Beide nähern sich dem Tisch.
Jeder hat das Recht, ohne Furcht zu leben.
Das ist nicht zum Aushalten.
Wir müssen so etwas wie eine Charta 77 verfassen.
Alle unterschreiben.
Regeln formulieren für die, die in einem Russland der Zukunft leben wollen.
Sprechen Sie bei jeder Gelegenheit Ihre Überzeugungen offen aus.
Rufen Sie um Hilfe, wenn man versucht, Ihnen den Mund zu verbieten.
Sagt Ihnen jemand, dass Sie Ihre Zukunft gefährden, wenn Sie den Mund aufmachen, dann glauben Sie ihm nicht.
Oder wollten Sie beim staatlichen Fernsehen Karriere machen?
Beschimpfen Sie die anderen nicht. Bewahren Sie Haltung.
Sie werden noch lange mit Menschen leben müssen, die der Meinung sind, Serebrennikow sei selbst schuld und Sentsov sollte noch härter bestraft werden.
Save Aljek Sentsov! Save Aljek Sentsov! Save Aljek Sentsov! Save Aljek Sentsov! Save Aljek Sentsov!
Wir müssen 5 weitere Jahre ausharren.
In 5 Jahren kommt meine Tochter zur Schule.
In 5 Jahren wird mein Sohn mit dem Studium fertig.
Treffen wir uns in 5 Jahren wieder.
Aber bitte in Moskau.
Вообще, несмотря на все события последнего времени, продолжаю любить город, в котором я живу. Я люблю Москву.
Trotz allem, was in den letzten Jahren geschehen ist, liebe ich die Stadt, in der ich lebe. Ich liebe Moskau.
Checkpoint Dystopie. Marina Davidova und das russische Theater. Ein Hörstück von Julia Solvieva. Es sprachen Janina Sachau, Frauke Pohlmann, Jochen Langner, Hüseyin Michael Cirpici und Bruno Vinzen. Ton und Technik Ernst Hartmann und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.
August 2018. Das Basmani-Gericht verlängert den Hausarrest für Kirill Serebrennikow bis zum 17. September. 17. August. Der ukrainische Regisseur Oleg Sentsov befindet sich den 96. Tag im Hungerstreik. Wegen akuter Herzprobleme wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert und hat zugestimmt, täglich 2 Löffel Nährmischung zu sich zu nehmen. Im September 2018 wird Eternal Russia auf dem Belgrader BITEF gezeigt, einem der größten Theaterfestivals in Europa.